Liebe Freunde der Vorklinik, bevor es losgeht, brauchen wir noch ganz kurz eure Hilfe. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Diese Kategorie wird über ein Publikumsvoting entschieden und wir brauchen eure Stimme. Hierbei würdet ihr uns unfassbar helfen, wenn ihr kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung klickt und uns eure Stimme gebt. Dauert nur 5 Sekunden. Ihr seid die Allerbesten. Viel Spaß bei der Folge. Oho.
Also Zitronenzitrat.
Klingt so ein bisschen alternativmedizinisch. Zitronen im Koma.
Situs Invertus. Der Vorklinik-Podcast.
So, hallo und herzlich willkommen zu Situs Inversus, der Vorklinik-Podcast. Heute hier mit Tim und zu mir, mit mir. Hi, ich bin Leo.
Hi,
ich bin Tim. Hallöchen, zu mir
die
hier.
Die dritte Folge von unserer Stoffwechselreihe. Cool, dass ihr noch da seid oder wieder da seid oder neu eingeschaltet habt, was auch immer. Wir haben extrem Bock, wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir sie Gustav oder Gertrud-Glukose nennen oder so.
Gerlinde? Nee, ich weiß Gundrun, es auch nicht.
Wie auch immer, wer auch immer euer Lieblingsname ist, wir verfolgen unsere Glukose weiter. Letzte Folge ging es ja schon darum, dass wir die Glukose kleingestückelt haben, bis am Ende nur noch Pyruvat übrig war während der Glykolyse. Dabei haben wir schon so ein bisschen Energie gewonnen, aber jetzt so effizienzmäßig ist schon ein bisschen mager. Ja, so 2 ATP aus einem Glukose ist bis jetzt zwar schon mal nicht schlecht, aber ausbaufähig. Denn wenn man Glukose abbaut in der anaeroben Glykolyse, die ja schon mal angeklungen ist, dann kommen ja am Ende 2 Laktat bei raus. Und wenn man da jetzt mal einen Strich drunter zieht, dann hat man 200 Kilojoule pro Mol quasi freigesetzt. Klingt schon mal gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt aber Pyruvat weiter verstoffwechseln in dem oxidativen Abbau, der die nächsten 2 Folgen füllen soll, landen wir, wenn wir Glucose dann weiter zu CO2 und Wasser zerlegen, tatsächlich bei 2900 Kilojoule pro Mol, was quasi fast das 14-fache ist.
Mehr als das 14-fache sogar.
Ja. Deswegen, ne, wir sind ja effizienzgedrillt hier und möchten uns mit den 200 nicht zufrieden geben. Und deswegen geht es jetzt ab die Luzi in den, finde ich, spannendsten, aber auch wichtigsten Stoffwechselweg im Abbau von was auch immer, dem Zitratzyklus.
Genau.
Geil.
Also, was wir uns ja letzte Folge schon angeschaut haben oder angehört oder was auch immer, ist, dass die Glykolyse im Zytosol stattfindet. Der Zitratzyklus jetzt aber im Mitochondrien. Und ich habe darauf bestanden, dass es hier reinkommt mit in die Folge. Wir kennen ja alle noch aus der Bio diesen einen Satz, den sich wirklich jeder gemerkt hat, selbst Leute, die gar keinen Bock auf Bio hatten, und zwar das Mitochondrien.
Sind die Kraftwerke der Zelle.
Yes. Und das ist natürlich genau der Fall. Das heißt, in dem Mitochondrium, dort findet dann...
Sorry, Tim. Also, wenn ihr sein Gesicht sehen könntet. Ja. Also, nicht gut.
Ich bin einfach da, um das Niveau so ein bisschen nochmal zu senken, dass wir alle nicht so ein bisschen... Ja, also, wie kommt
Tim
das Ganze...
in seinem... Wie ist das nochmal?
Nein, das ist jetzt nicht... Ach, Leo.
Doch. Moritz' weiße Hose wurde auch schon angezeigt.
Na gut. Ich war heute sehr, also man muss sagen, ich war heute sehr müde beim Aufstehen,
aber
weil wir
motiviert.
Gestern schon aufgenommen haben, aber auch motiviert. Ich habe einfach sowas aus dem Schrank gegriffen und ich habe vor nicht allzu langer Zeit so einen Jogsuit gekauft und das ist voll cool. Das ist wie so ein Jogginganzug, bloß dass der aussieht wie ein Anzug, aber es ist genauso bequem wie so ein Jogginganzug.
Ja, Tim ist auf jeden Fall heute die Sexbombe von uns allen.
Ja, schon schick,
okay.
Auf jeden Fall.
Ach,
gut,
Leute.
Zurück zum Thema. Zytosol, wie kommen wir jetzt, oder wie kommt das, das Pyruvat, was aus der Glykolyse entstanden ist, wie kommt das jetzt in die Mitochondrien rein? Dafür gibt es einen Symporter, und zwar in Symport mit Protonen kommt das Ganze jetzt in die Mitochondrien-Matrix. Und da geht es jetzt weiter, und zwar nicht direkt in den Zitratzyklus, sondern es gibt noch so einen Zwischenschritt, und zwar die Pyruvat-Dehydrogenase. Gefühlt so ein bisschen das Schreckgespenst da drin, wenn man das aber mal wirklich durchdekliniert, einmal in Ruhe durchgeht, dann ist das alles nicht so wild. Also Pyruvat ist ja ein C3-Körper. Wir haben die Glucose, also den C6-Körper, geteilt, mehr oder weniger, also in der Mitte geteilt und mit vielen komplizierten Schritten, die wir alle schon kennen, in Pyruvat. So, und das wird jetzt durch die Pyruvat-Dehydrogenase, die PDH, zu Acetyl-CoA dekarboxyliert. Acetyl-CoA ist ein C2-Körper und diese Reaktion, die wird jetzt eben entweder als dehydrierende oder als oxidative Dekarboxylierung bezeichnet. Das erste ist jetzt eine genauere Bezeichnung. Also Pyruvat, dem Pyruvat wird eigentlich ein Wasserstoff entzogen, deswegen dehydrierend. Aber im Prinzip auch relativ wuppig, denke ich, wie man das nennt. PDH ist aber nicht nur ein, ja, nicht nur ein Enzym, sondern es ist ein Multi-Enzym-Komplex. Ganz genau genommen ist nur das erste, heißt dann PDH, aber das ist eigentlich irrelevant. Also die pyruvate Hydrogenase ist der Schritt, der vor dem Citratzyklus steht.
Das kann man jetzt sehr komplizieren. Da darf man nicht verzweifeln. Da kommen jetzt sehr viele Untereinheiten, Kofaktoren, bla bla bla. Aber eigentlich ist vieles eher Spezialwissen und nice to know, wenn man so ein bisschen flexen will. Aber es ist eigentlich nicht nötig.
Genau, also oder so, um es ein bisschen zu verstehen. Aber genau.
Also wir brechen es jetzt mal so weit runter, dass man es versteht und alles hat, was man braucht.
Genau, also es, vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Prototyp begreifen, wie so ein Enzymkomplex funktionieren kann. Letztendlich ist die Pyruvat-Dehydrogenase aufgebaut aus vier Komponenten. Die werden bezeichnet als E1, E2, E3 und leider nicht E4, sondern E3BP, was steht für E3 Binding Protein. An diese vier Komponenten, die liegen halt dann so zusammen und bilden einen Komplex. Daran sind noch Kofaktoren angeschlossen. Die meisten Enzyme brauchen ja irgendwie noch was anderes dazu, was nicht so direkt Teil des Proteingerüsts ist, von dem Enzym selbst. Und das braucht die Pyruvat-Dehydrogenase auch. Und diese Kofaktoren sind Thiamin-Pyrophosphat, auch TPP genannt. Das hängt an dem E1-Teil. Und dann gibt es noch die Liponsäure oder Liponamid. Liponsäure ist der chemische Name. Liponamid nennt man es, wenn es enzymgebunden ist. Deshalb werden die beiden Begriffe auch oft einfach synonym verwendet. Und davon haben wir drei Stück von dieser Liponsäure. Zwei davon hängen am E2-Teil und eins hängt am E3-Binding-Protein. Zudem werden von der Pyruvat-Dehydrogenase noch drei weitere Coenzyme benötigt, nämlich Coenzym A, FAD und NAD+.
Da gibt es jetzt eine super Merkhilfe, die auch sehr verbreitet ist, also haben wir uns nicht ausgedacht, aber erwähnen wir an der Stelle trotzdem mal. Und zwar: Tiere lieben Cola und fantastische Nahrung. Also Tiere, Thiaminpyrophosphat, lieben Liponamid, Cola, Coenzym A, fantastisches FAD und Nahrung, das NAD+.
Genau. Sind jetzt viele Namen, viel rumgeschmissen, aber ich finde, wenn man das sich überlegt, wie es abläuft, macht das Ganze nochmal um einiges einfacher zu verstehen.
Wir starten und zwar mit der Bindung von dem Pyruvat, also dem Ausgangs-, ja, von dem Substrat, Pyruvat an das Thiaminpyrophosphat. So, und das wird jetzt, da kommt jetzt zu einer Dekarboxylierung, also CO2, ein CO2 wird freigesetzt und es entsteht Hydroxyethyl Thiaminpyrophosphat. Also im Prinzip einfach nur ein Acetylrest mit einem H-Atom dran. Und jetzt kommt es im nächsten Schritt zu einer Oxidation von diesem Hydroxyethylrest. Und dabei wird der jetzt übertragen von dem Thiaminpyrophosphat, das ist ja einfach nur ein Kofaktor, auf die Liponsäure, also auf den nächsten Kofaktor.
So. Diese Kofaktoren, die kann man sich vorstellen, die hängen alle so um diesen Enzymkomplex da dran. Und dann wird quasi das Substrat einfach immer weitergereicht.
Genau, also ich habe auch in der Recherche oder in der Vorbereitung für die Folge, wenn man auf Google einfach mal diesen PDH anschaut, das sind wie so, kann man sich vorstellen, wie so drei Blobs. So E1 ist ein Blob und E2 und E3 auch und dann wird es immer so weitergereicht. So, die Liponsäure hängt ja, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, zweimal am E2 und einmal am E3BP, also Binding Protein. So, und der Acetylrest wird erst auf die erste Liponsäure am E2 und dann durch eine Transferase auf die zweite Liponsäure am E2 übertragen. Und jetzt im dritten Schritt wird der Acetylrest auf Coenzym A übertragen. Also es hängt ja jetzt an der Liponsäure 2 ein Acetylrest und der wird mit dem Coenzym A abgespalten.
So, und jetzt haben wir damit ja schon Acetyl-CoA erhalten. Damit dieses Enzym aber jetzt nicht in den Müll muss, sondern weiterverwendet werden kann, müssen wir die Liponsäure regenerieren. Warum überhaupt? Das liegt daran, dass durch die Abspaltung von dem Acetyl an Liponsäure 2 jetzt an dieser Liponsäure noch so zwei Wasserstoffatome inklusive deren Elektronen hängen, die diese Liponsäure auch wieder loswerden muss. warum auch immer gibt sie die jetzt erstmal weiter, so im Sinne von ist ja nicht mein Problem, an die Liponsäure 3, die am E3BP hängt. Und von dieser Liponsäure 3 werden diese Wasserstoffatome mit Elektronen dann weiter übertragen auf FAD, wodurch FADH2 entsteht. Und damit nicht genug. FADH2 muss ja auch wieder zu FAD werden. Deshalb werden diese Wasserstoffatome mit Elektronen dann vom FADH2 an NAD+ abgegeben. Und damit entsteht dann NADHH+. Und das können wir als Reduktionsäquivalent später benutzen in der Atmungskette.
Hurra! Genau, und der Rest des Enzymkomplexes ist eben wieder quasi zurückgesetzt für den nächsten Prozess.
Ja, kurzer Klinik-Fact. Es gibt eine Autoimmunerkrankung, die primäre biliäre Cholangitis, bei der Autoantikörper gebildet werden gegen die E2-Untereinheit der PDH. Und also ist vielleicht doch gar nicht so unwichtig, das Ganze, wie es genau aufgebaut ist. Also das, wie das genau abläuft und was das für Symptome macht, ist jetzt erstmal nicht so wichtig, aber zumindest ist halt sehr spannend, dass es selbst innerhalb des Enzymkomplexes Probleme machen kann, wenn da auch nur eine Untereinheit ausfällt.
Übrigens reagieren ja auch Lipide in der Beta-Oxidation zu Acetyl-CoA letztendlich. Und also die Beta-Oxidation ist so der Abbauweg für Lipide. Da kommen wir später mal drauf, wenn es um die Leber geht. Und auch Aminosäuren können zum Teil zu Acetyl-CoA verstoffwechselt werden, sodass wir jetzt ganz viel Acetyl-CoA haben, was wir für den Citratzyklus verwenden können.
Ganz kurze Werbung.
Auch wenn es euch gerade nicht so vorkommt, die Vorklinik ist tatsächlich schneller vorbei, als man am Anfang denkt. Ich habe irgendwie gefühlt gestern angefangen zu studieren und jetzt ist einfach Halbzeit. Aber dann geht der ganze Spaß tatsächlich erst richtig los. Formulaturen, Wahlfächer, PJ-Quartale, unzählige Möglichkeiten. Und wenn ihr für diese aufregende Zeit jetzt schon Infos oder Inspiration sucht, dann werdet ihr unter lassdichnieder.de garantiert fündig. Wem das nicht genug ist, sollte unbedingt auch der Instagram-Seite @lassdichnieder einen Besuch abstatten.
Das war's schon.
Und jetzt kommt mein Lieblingsstoffwechselweg.
Ja?
Mhm.
Sehr cool. Genau, also Acetyl-CoA, super wichtiger Metabolit. Wie gesagt, nach dem Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Aminosäuren haben wir eben das Acetyl-CoA, also noch ein Rest vom Kohlenstoffgerüst, ein C2-Körper. Und um da jetzt so den Rest der Energie noch rauszuquetschen, muss das jetzt zu CO2 abgebaut werden. Und was passiert jetzt konkret? Im Citratzyklus wird auf der einen Seite werden Reduktionsäquivalente gebildet, also FADH2 und NADHH+, haben wir gerade schon mal auch gehört. Und zwar, der Citratzyklus, der ist ja so das einzig bekannte Bindeglied zwischen dem Substratabbau, jetzt in der Glykolyse zum Beispiel, und der Atmungskette später. Und diese Reduktionsäquivalente, die brauchen wir, um dann Energie zu gewinnen. Also die gehen in die Atmungskette ein und dann entsteht dort ATP. Und ATP, wichtiger Energieträger, wird immer und immer wieder wiederholt, kann eben auf allen möglichen Stoffwechselwegen benötigt oder wird auf allen möglichen Stoffwechselwegen benötigt. Und zum Beispiel, ich denke da immer an die Natrium-Kalium-ATPase, so Aufrechterhalten von Membranpotenzial. Also das ist so wichtig. Und ja, genau, die Natrium-Kalium-ATPase braucht natürlich ATP, genauso wie viele andere Prozesse. Einfach nur nochmal, um sich klar zu machen, wozu eigentlich das Ganze. So. Also, Citratzyklus, auf der einen Seite Reduktionsäquivalente und auf der anderen Seite werden Bausteine für andere Synthesevorgänge gebildet. Also wieder so Quervernetzungen zu anderen Stoffwechselwegen. Zum Beispiel für die Fettsäurebiosynthese, für die Häm-Biosynthese, die Gluconeogenese und auch für den Aminosäurestoffwechsel.
Vorhin haben wir ja schon mal erwähnt, dass der Citratzyklus in der mitochondrialen Matrix stattfindet. Auch die Ausgangsstoffe sind inzwischen halbwegs klar. Einmal brauchen wir ja das Acetyl-CoA, was aber noch dazu kommt, ist das Oxalacetat. Oxalacetat kann übrigens zum Beispiel auch aus Pyruvat gebildet werden. Mehr dazu später. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es aus dem Zyklus selbst kommt. Den Citratzyklus kann man grob in zwei Phasen unterteilen. Das ist ein bisschen eine künstliche Unterteilung, aber dann kann man sich es vielleicht besser merken. In der ersten Phase wird Acetyl-CoA oxidiert und dabei werden 2 CO2 abgespalten, beziehungsweise Acetyl-CoA wird eben in 2CO2 gespalten, weil Acetyl-CoA ja ein C2-Körper ist. Und im Zuge dessen wird Succinat gebildet. Und aus dem Succinat kann man dann in der zweiten Phase des Zitralzyklus Oxalacetat regenerieren. Worum geht es bei dem Ganzen eigentlich? Also letztendlich ist es ja so, dass bei der aeroben Zellatmung, das hat man ja wirklich auch schon in der Schule in Bio gelernt, dass Glucose mit Sauerstoff zu CO2, Wasser und eben Energie reagiert. Und diese Reaktion läuft aber eigentlich gar nicht genauso ab, sondern die ist in ganz viele kleine Prozesse aufgesplittet. Und in der Phase 1 des Citratzyklus wird letztendlich das Acetyl-CoA, was ja eigentlich zerstückelte Glucose aus der Glykolyse ist, gar vollständig zerlegt zu CO2. Und die Reaktion, dass Sauerstoff dann noch zu Wasser wird, das kommt dann später in der Atmungskette. Und deshalb brauchen wir zumindest, wenn wir jetzt rein mal die Energiegewinnung betrachten, da den Citratzyklus. Das macht er letztendlich eigentlich.
Genau, und im Citratzyklus, da gibt es eben verschiedene Zwischenschritte, die wir durchgehen, und es macht Sinn, sich dem Ganzen anzunähern anhand der Zwischenprodukte und die sich auch zu merken. Also natürlich die Stoffwechselwege, die müssen wir alle irgendwie uns reinprügeln, und die Zwischenprodukte sind ein guter Start, denke ich, um da reinzustarten. Und wir haben da, wow, dieser Satz, wir haben da einen Merkspruch. Ich glaube, Tim, du hast dir den überlegt, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass ich den irgendwo gelesen oder mal gehört habe.
Genau, oder so ähnlich hat man den schon mal gehört. Auf jeden Fall, Zitronen im Koma sind super für meine Oma.
Oho.
Also Zitronenzitrat im...
Klingt so ein bisschen alternativmedizinisch. Zitronen im Koma.
Kleine Anekdote, wir hatten jetzt die erste Woche im Chirurgieblock, war einfach Naturheilverfahren.
Passt gut, super
das
zusammen.
Das war so cool, ne? Wir haben nur so Armbäder gemacht und irgendwie so Quarkwickel und Akupunktur und ja, aber ist jetzt auch
was
egal.
Ohne Witz, ich fand das so eine cool. Akupunktur zu machen, dass ich mehr Energie krieg.
Ja.
So im Knie oder so war das,
aber
ne?
Jetzt zurück zu den Zwischenprodukten des Citratzyklus.
Also, Zitronen, Citrat, logisch irgendwie. Dann im Isocitrat, Koma, Alpha-Ketoglutarat, sind Succinyl-CoA, super Succinat für Fumarat, meine Malat, Oma, Oxalacetat.
So, und da das jetzt sehr schnell ging, gehen wir jetzt die Phasen, also erstmal die Zitronen im Koma sind super, Schritt für Schritt nochmal durch, weil gerade die einzelnen Reaktionen zu verstehen, macht es oft leichter, sich die Sachen zu merken, finde ich.
Ja, wir starten mit Phase 1, also mit der Oxidation von Acetyl-CoA, und da kommt es jetzt zu einer Abspaltung insgesamt von 2CO2 und zur Bildung von Succinat. Erster Schritt davon ist die Synthese von Citrat, mithilfe der, wie könnte man meinen, Citrat-Synthase, logisch. Also Oxalacetat und das Acetyl-CoA, die werden, die reagieren zu Citrat, und das Coenzym A, also das CoA, wird freigesetzt. Im nächsten Schritt wird jetzt Citrat isomerisiert, mithilfe der Aconitase. So, warum heißt die jetzt so? Da gibt es einen Zwischenschritt, also Citrat wird zu Cis-Aconitat und dann wird das zu Isocitrat. Also der dritte Schritt in dem Fall wäre jetzt eine oxidative Dekarboxylierung von Isocitrat. Was bedeutet das? Klingt jetzt erstmal irgendwie kompliziert. Oxidativ heißt einfach, da wird ein H-Atom weggenommen. Und dekarboxyliert heißt, wird noch ein C weggenommen.
Funktioniert ja genauso wie die Pyruvat-Dehydrogenase. Ist der gleiche Komplex, nur für ein anderes Stöffelchen.
Genau, Dehydrogenase kommt ganz häufig vor, ganz wichtig. Und das Isocitrat wird jetzt zum Alpha-Ketoglutarat. Was entsteht? NADHH+. Ich habe ja gesagt, es wird ein H rausgeschmissen und CO2 wird freigesetzt. Das ist dieser Prozess der Dekarboxylierung.
Dann haben wir übrigens noch kurz dazu. Ich bin mir nicht sicher, wie es bei der Isocitrat-Dehydrogenase ist. Wir kommen auf jeden Fall später nochmal auf einen Schritt, wo es tatsächlich auch fast exakt dasselbe Enzym ist. Ich glaube, die Isocitrat-Dehydrogenase ist ein bisschen anders aufgebaut als die PDA. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Egal. Der nächste Schritt ist auf jeden Fall die oxidative Dekarboxylierung von dem Alpha-Ketoglutarat, was wir jetzt bekommen haben. Das heißt, wir haben hier die Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase und die ist tatsächlich eben auch so ein Multienzymkomplex, genau wie die Pyruvat-Dehydrogenase.
Ah ja, das ist die, genau, die ich meinte.
Genau,
das war
die meintest du nämlich. Das ist auch der gleiche Reaktionsmechanismus wie bei der Pyruvat-Dehydrogenase. Das heißt, wir brauchen auch die gleichen Kofaktoren. Und was waren die Kofaktoren?
Tiere lieben Cola und fantastische Nahrung.
Genau, also TPP, Liponsäure, CoA, FAD und NAD+. Und was macht diese Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase? Naja, die spaltet einmal wieder CO2 ab, ist ja eine oxidative Dekarboxylierung und außerdem entsteht NADHH+. Und Alpha-Ketoglutarat wird in dem Schritt zu Succinyl-CoA. Im nächsten Schritt müssen wir dieses CoA, was wir jetzt blöderweise daran gepappt haben, wieder abspalten. Und das macht die Succinyl-CoA-Synthetase. Bisschen blöder Name, weil eigentlich wollen wir ja Succinyl-CoA hier gar nicht synthetisieren, sondern in Succinat und CoA spalten. Aber diese Enzyme sind halt zum Teil auch nach den Rückreaktionen benannt. Also ist ja alles irgendwie reversibel, deshalb heißt die eben so. Succinyl-CoA wird in diesem Schritt auf jeden Fall gespalten in Succinat und Coenzym A. Diese Spaltung, die da stattfindet, ist, was da gespalten wird, ist eine Thioesterbindung. So nennt man einfach die Bindung zwischen Succinat und CoA. So eine Bindung enthält viel Energie. Und diese Energie wird jetzt eben freigesetzt und genutzt, um GDP zu phosphorylieren. Dadurch wird energiereiches GTP gebildet. Und wenn man so Phosphat daran pappt, das nennt man Substratkettenphosphorylierung. Dieses GTP kann übrigens dank der Nukleosid-Diphosphatkinase, so heißt so ein Enzym, kann dieses GTP sein Phosphat auf ADP übertragen, sodass es quasi äquivalent zu ATP betrachtet wird. Also wenn GTP entsteht, ist es genauso gut, wie wenn ATP entsteht.
Genau. Also das heißt, wir fassen zusammen, es ist ziemlich viel abgegangen. Wir haben zwei NADH plus H plus gebildet. Super. Wir haben ein GTP gebildet, noch viel superer. Und wir haben zwei CO2 abgespalten. Netto ist also das Acetat vom Anfang jetzt quasi in CO2 zerlegt. Das kann wegdiffundieren und können wir aushusten. Das kommt weg, subi. Und das heißt, jetzt kommen wir für meine Oma.
Mhm. Wir sind da gerade so ein bisschen schnell drüber hinweggegangen. Also das NADH plus, für alle, die da jetzt sich vielleicht dran aufgehangen haben, das wird ja nicht komplett neu gebildet, sondern das NAD plus, das besteht ja vorher schon.
Ja, okay.
Und es wird einfach ein H dran gehängt und deswegen heißt es dann NADH plus und enthält dann quasi so das Energieäquivalent.
Genau, wir haben ja bei Redoxreaktionen immer zwei Partner, einer der Elektronen abgibt und einer der aufnimmt. Und das NAD plus ist eben das, was die Elektronen aufnimmt.
Ja, genau, das war mir nur kurz wichtig, dass wir das nochmal einmal aufgreifen. Jetzt geht es aber weiter in die Phase 2. Und zwar die Regeneration von Oxalacetat. Innerhalb unseres Merkspruchs wäre das dann?
Für meine Oma.
Genau, für Fumarat, Malat und Oxalacetat. Also der erste Schritt davon ist jetzt die Oxidation von dem Succinat, was gebildet wurde. Ich sage immer wir, aber eigentlich, naja. Das macht die Succinat-Dehydrogenase. Und interessanterweise ist das gleiche Enzym oder dasselbe Enzym wie der Komplex 2 der Atmungskette. Kommen wir dazu nochmal in der nächsten Folge drauf. Mhm. Succinat wird jetzt eben zu Fumarat. Und was passiert jetzt hier genau? Wasserstoff wird dem Succinat entzogen und es entsteht FADH2. Also aus FAD, nee, aus FADH?
Nee,
aus FAD, sorry, genau, aus FAD entsteht FADH2. So. Dann wird Fumarat hydratisiert, also es wird einfach Wasser drauf gekippt. Fumarase ist das Enzym dementsprechend und es entsteht Malat. Für meine. Und dann die Oma, im nächsten Schritt Oxidation von Malat mit der Malat-Dehydrogenase. Malat wird zu Oxalacetat und es, wie bei jeder Dehydrogenase, entsteht NADH+. Also das ist so ein Muster, was sich auch durchzieht. Immer wenn das Enzym Dehydrogenase, es entsteht NADHH+.
Und an der Stelle nochmal, so wie man sich den Citratzyklus vorstellen kann. Wir haben dieses Oxalacetat, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Carrier, ja, also das ist irgendwie
die Fähre.
Ja, das ist von mir aus so eine Fähre und da packen wir das Acetyl-CoA drauf und in der ersten Phase zerstückeln wir eigentlich nur dieses Acetyl-CoA und machen dabei aber diese Fähre ein bisschen kaputt und haben am Ende dieses Succinat und dann müssen wir die quasi restaurieren, dass wir wieder dieses Oxalacetat bekommen. Also letztendlich dieses Oxalacetat und so, brauchen wir hauptsächlich eben dafür.
Genau, also das Ziel sind nicht, oder im Rahmen der Energiebildung sind nicht das Ziel die Zwischenprodukte, sondern ist vor allem gerade bei uns jetzt im Moment relevant, dass FADH2 und NADH+, was gebildet wird.
Genau, deswegen nochmal ganz kurz eine Bilanz. Wir haben Oxalacetat wiederhergestellt, geil. Wir haben noch ein FADH2 gewonnen, super geil. Und wir haben ein NADH++ gewonnen.
Jetzt in der zweiten Phase.
Genau, richtig.
Genau.
So, und jetzt als kleine Entspannungsübung, weil es ist ja schon wieder mehr als Halbzeit, haben wir eine kleine Traumreise vorbereitet.
Eine kurze Traumreise? Ihr sitzt in der Mensa, gegenüber von euch telefoniert ein junger, dynamischer Typ im Polohemd mit seinen zwei Stakeholdern und informiert sie über die Jahresbilanz seines Ein-Personen-Startups. Ihr habt Justus entdeckt, der an der TUM BWL studiert. Auf dem Weg zur Toilette begegnet ihr euch und unterhaltet euch eigentlich echt ganz nett, bis er fragt: Und? Wie steht's mit deiner Bilanz? Naja, sagt ihr. Also, beim Zitratzyklus sieht das folgendermaßen aus.
Und Tim, was haben wir bis jetzt alles erreicht?
Ja, also jetzt wachen wir mal aus unserem Tiefschlaf wieder auf und schauen uns jetzt die Energiebilanz des Zitratzyklus an. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt insgesamt 3 NADH+ gebildet, nämlich mit der Isocitrat-Dehydrogenase, der Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase und der Malat-Dehydrogenase. Und dann haben wir noch ein FADH2 gebildet, nämlich mit der Succinat-Dehydrogenase.
Und dem aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass die Dehydrogenase etwas mit der Bildung von Reduktionsäquivalenten zu tun hat.
Aha!
Habe ich eigentlich vorher auch schon gesagt, aber trotzdem nochmal zur Wiederholung, weil es so schön ist. Die Dehydrogenasen oxidieren ihr Substrat durch eine Abspaltung von Wasserstoffanionen. Die Elektronen und der Wasserstoff werden eben auf Kofaktoren, also das NAD und das FAD, übertragen. Es entsteht NADHH+ oder FADH2, die eben Reduktionsäquivalente heißen und genau bei diesen Dehydrogenasen eben vorkommen.
Wie wir in der nächsten Folge herausfinden werden, nutzen wir die Reduktionsäquivalente dann in der Atmungskette. Ganz grob entstehen dann dabei pro NADHH+ 2,5 ATP und pro FADH2 ungefähr 1,5 ATP. Für die unter euch, die es ganz genau wissen wollen, man ist sich nicht so ganz hundertprozentig einig, aber es sind wohl eher 2,7 ATP pro NADH und 1,6 pro FADH2.
Aber das ist jetzt wirklich maximales Spezialwissen.
Ja, alles
und das ist wahrscheinlich genau das, was hängen bleibt, weil man so manchmal die unnötigsten
Informationen... Ja, ist ja gut. Wir haben ja außerdem im Zitratzyklus ja noch das GTP gebildet und haben jetzt damit insgesamt pro Molekül Acetyl-CoA, wenn man das mal alles zusammenrechnet, 10 ATP gebildet. 9 davon in der Atmungskette. Und dieser Zitratzyklus, der wird ja pro Molekül Glucose zweimal durchlaufen, weil ja aus einer Glucose zweimal Pyruvat wird. Und deshalb bringt mir uns das Ganze insgesamt nach Atmungskette pro Molekül Glucose ca. 20 ATP.
Genau, und super geiler Stoffwechselweg, ich liebe es, aber wie vorher schon, kein Stoffwechselweg ohne Regulation und auch hier müssen wir ein bisschen arbeiten, dass es auch in die Richtung läuft, die wir es gerade brauchen.
Spannend beim Zitratzyklus ist, dass es jetzt eben hier nicht wie oder anders als in anderen Stoffwechselwegen kein Schlüsselenzym gibt. Also es gibt nicht ein Enzym, was man hemmen kann. Und dann läuft der ganze Zyklus nicht ab, sondern es werden immer nur einzelne Reaktionen bzw. verschiedene Enzyme im Zyklus allosterisch reguliert.
Aber es ist ja so, dass der läuft ja eigentlich immer ab. Es ist nur die Frage, in welche Richtung er läuft. Es gibt ja keine Stoffwechsellage, wo er nicht läuft. Das kommt ja nachher noch so, weil der ist ja
alles läuft immer ab. Es ist alles in einem ständigen Fluss.
Ah, okay, jetzt kommen wir in philosophische Fragen.
Ich wollte gerade sagen,
Naja, es ist auf jeden Fall so, dass wir, wie schon vorher gesagt, im Zitratzyklus ja nicht nur die Energieäquivalente brauchen, sondern auch andere Stoffwechselprozesse und deswegen brauchen wir einfach immer, dass die Prozesse ablaufen können. So, der zelluläre Energiebedarf ist aber trotzdem der wichtigste Regulator des Zitratzyklus. Ist ja logisch, wenn es viel Energie gibt, sollten wir nicht noch mehr Energie oder nicht mehr Energie bereitstellen. So, noch vor Beginn wird das Ganze durch eine Regulation der PDH beeinflusst. Also das, was wir am Anfang besprochen haben, diese Pyruvat-Dehydrogenase, diesen Enzymkomplex, der wird jetzt reguliert.
Und abgesehen davon werden eben auch viele verschiedene Enzyme im Citratzyklus reguliert. Und wir stellen uns jetzt einfach die Grundprinzipien bzw. Faktoren vor, die in dieser Regulation wichtig sind. Wenn ihr das wirklich ganz genau wissen wollt, müsst ihr das nochmal nachschauen. Die regulierten Enzyme, sagt euch Sumia dann gleich nochmal. Und pro Enzym unterscheidet es sich so ein bisschen, was genau eben bei diesem spezifischen Enzym die Regulation macht.
Aber ich habe es genauso gelernt und es ist erstaunlich, wie hoch die Trefferquote ist, wenn man nur mit den Grundprinzipien und den Enzymen die Fragen beantwortet, kriegt man echt eine massiv hohe Punktzahl. Und genau. Auch gerade in der mündlichen reicht es vollkommen.
Und ihr könnt euch, genau, und es ist logisch und ihr könnt es euch leichter merken. Deshalb, ja. Die Grundprinzipien der Regulation sind erstens die Substratkonzentration. Ich meine, wenn wir viele Substrate haben, dann wird dieser Zyklus eben aktiviert. Wenn wir also zum Beispiel viel Acetyl-CoA haben oder viel NAD+ oder viel FAD, dann aktiviert der Citratzyklus.
Ab die Uschi.
Außerdem, ein zweiter Faktor ist die Produktakkumulation. Also das, was am Ende rauskommt, zum Beispiel NADHH+ oder FADH2, wenn davon schon ganz viel da ist, dann wird der Citratzyklus eher gehemmt. Und der dritte Faktor ist der Energiestatus der Zelle. Wenn wir viel ATP haben, bedeutet das, dass wir viel Energie in der Zelle haben. Der Citratzyklus dient ja vor allem auch der Energiegewinnung, deshalb wird er dann gehemmt. Wenn wir dagegen eine hohe ADP-Konzentration haben, also mit D, Adenosin-Diphosphat, haben wir weniger Energie in der Zelle, der Citratzyklus wird also aktiviert. Und was noch da reinspielt, ist eine hohe Calcium-Konzentration, weil viel Calcium, beziehungsweise Calcium aktiviert allgemein viele Vorgänge, die Energie verbrauchen. Habt ihr vielleicht auch schon in der Muskelphysiologie-Folge gehört. Und deshalb ist es ja sinnvoll, wenn Calcium-Vorgänge aktiviert, die Energie verbrauchen, dass Calcium auch den Citratzyklus in Schwung bringt, damit dann eben auch Energie für diese Prozesse vorhanden ist.
So, die regulierten Enzyme. Achso, habe ich nicht unterbrochen. Sorry. Die regulierten Enzyme sind jetzt einmal die Citratsynthase, die Isocitrat-Dehydrogenase, die Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase und die Succinat-Dehydrogenase. Also der erste Schritt, also der erste Citratzyklus-Schritt und dann eben dreimal Dehydrogenasen.
Das absolut Allercoolste am Citratzyklus ist, er ist nicht nur für die Kohlenhydrate da. Und deswegen finde ich ihn so geil. Der kann alles.
Das stimmt. Weitere Funktionen des Citratzyklus gibt es nämlich auch. Und zwar hat der allgemeine zentrale Stellung im Stoffwechsel und wird deshalb liebevoll als amphiboles Zentrum bezeichnet.
Oh,
die Zwischenprodukte, ja, gell? Die Zwischenprodukte des Citratzyklus werden nämlich in vielen anderen Stoffwechselwegen auch verwendet. Und wir zeigen euch da mal so ein paar Beispiele auf. Oxalacetat kann zum Beispiel auch für die Gluconeogenese, also die Neubildung von Glucose, verwendet werden. Aminosäuren können auch zum Beispiel aus Alpha-Ketoglutarat synthetisiert werden, können aber auch zu Alpha-Ketoglutarat abgebaut werden. Das Citrat, das fungiert unter anderem auch als Synthesevorstufe für Fettsäuren und Steroidhormone. Und das Succinyl-CoA, was wir auch kennengelernt haben, das benötigen wir beispielsweise für die Häm-Synthese.
Ja, an dem Punkt kann man wirklich nur sagen, wenn ihr mal an ein Biochemie-Plakat-Poster von irgendeinem Hersteller kommt, lohnt sich. Also bei mir hing das 2,5 Jahre über dem Schreibtisch und es war echt nicht schlecht, um mal dieses Große und Ganze zu sehen, wo jetzt was wohin fliegt. Kann ich persönlich nur empfehlen. Da gibt es ja verschiedene, viele Hersteller, die das machen. Ich kann jetzt nicht sagen, welches besser und welches schlechter ist. Ich hatte nur halt eins irgendwann mal geschenkt bekommen und ich fand es super cool. Kann man nur empfehlen, weil das halt dann so ein bisschen diesen Überblick gibt. Und wenn man es einmal gerafft hat, ist es so satisfying, wenn es auf einmal alles Sinn ergibt. Oh,
ja.
Schön.
Und den Citratzyklus, den kann man sich im Prinzip vorstellen wie so einen großen Supermarkt und alle wollen da einkaufen. So, und wenn jetzt aber die Zwischenprodukte frech von anderen Stoffwechselwegen weggehamstert werden, wie funktioniert der ganze Zyklus jetzt noch? Also diese Zwischenprodukte werden durch sogenannte anaplerotische Reaktionen aufgefüllt, also einfach auffüllende Reaktionen. Und zwar einmal, da gibt es drei verschiedene, und zwar einmal die Pyruvat-Carboxylase. Da kommt es zu einer Reaktion von Pyruvat, CO2 und ATP und es entsteht Oxalacetat und eben ADP und Phosphat. Das Malat kann wieder aufgefüllt werden mithilfe des Malat-Enzyms, also auch wieder Pyruvat, CO2, diesmal aber NADPHH+ und es entsteht eben Malat und NADP+. Und das Alpha-Ketoglutarat kann mithilfe der Glutamat-Dehydrogenase aufgefüllt werden. Also Glutamat zusammen mit NAD+, wird zu Alpha-Ketoglutarat, NH3, also Ammoniak und NADH+.
Genau, also nochmal zusammenfassend. Pyruvat aus der Glykolyse der letzten zwei Folgen wird mit Hilfe des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes zu Acetyl-CoA dekarboxyliert. Die PDH hat 5 Kofaktoren, und zwar Tiere lieben Cola und fantastische Nahrung, also Thiamin-Pyrophosphat, Liponsäure, Coenzym A, FAD und NAD+. Der Citratzyklus ist das einzig bekannte Bindeglied zwischen dem Substratabbau, zum Beispiel in der Glykolyse oder von Fett oder wie auch immer, und der Atmungskette, und ist für die Bildung von Reduktionsäquivalenten zur ATP-Gewinnung essentiell. Zusätzlich hat er eine zentrale Rolle in vielen anderen Stoffwechseln wegen. Die Intermediate des Citratzyklus merkt man sich am besten mit Zitronen im Koma sind super für meine Oma. Ich liebe den Citratzyklus und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf @dervorklinikpodcast auf Instagram mal schreibt, was euer Lieblingsstoffwechselweg ist. Ja, also vielleicht können wir da auch mal eine Abstimmung machen, liebes PR-Team. Ich fände es super witzig. Denn ihr findet auf unserer Instagram-Seite nicht nur witzige Videos und Abstimmungsmöglichkeiten, sondern auch MC-Fragen, Merksprüche und vieles, vieles mehr. Auch über Kritik, Feedback und Sonstiges würden wir uns freuen, weil wir machen es ja nicht nur für uns, sondern wir machen es, weil halt eben viele Leute uns auch schon geschrieben haben, dass sie davon profitieren. Und deswegen schreibt uns mal zurück, was euer Lieblingsstoffwechselweg ist.
Was uns auch total hilft, genau, bewertet uns.
Genau, bewertet uns gerne. Ihr könnt auf Spotify Sterne verteilen und ihr könnt auch, falls ihr Apple Podcasts benutzt, einen Kommentar schreiben. Und ja,
deswegen, das war's zum Sonntag. Gute Nacht, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.